Jetzt geht's los mit der Predigt. Made in Hollywood. Wir beschäftigen uns ja mit der Thema Beziehungsfrage. Also wie kann menschliche Beziehung gelingen? Und das haben wir, da haben wir vier Themen rausgenommen. Einmal die Beziehung in Partnerschaft. Heute geht es um das Thema Freundschaft. Nächste Woche Single sein, allein sein, alleinerziehend. Und dann auch noch die Beziehung zu den Eltern am übernächsten Sonntag. Die Popkünstlerin Lucy Electric, wer kennt die noch? 90er Jahre, so ein paar Leute. Genau, so die etwas Jüngeren verstehen nicht, wovon ich rede. 1996, muss ich laut reden, weil es regnet. Die hat einen Song gesungen und da hieß es: Meine Bildung habe ich aus dem Fernsehen. Also sie hat damit, es wird immer lauter. Kein Problem. Sie hat gesagt, also mit diesem Song gewissermaßen, ja, das, was ich über Beziehungen weiß und was ich sowieso vom Leben weiß, habe ich alles aus dem Fernsehen bekommen. Also, und in der Tat sind die Medien sehr prägend. In Deutschland, ich habe das nochmal nachgeschaut, schaut der durchschnittliche Deutsche momentan circa 225 Minuten pro Tag Fernsehen. 225 Minuten, das ist eine ganze Menge. Und all das, was wir dort sehen, prägt uns. Es prägt unsere Gedanken, daher die Frage Made in Hollywood, alles das, was in den Medien quasi uns reingedröhnt wird, soll uns das inspirieren für Beziehungen, weil es steckt ja eine tiefe Sehnsucht in uns drin, nach Liebe, geliebt werden und die Filmindustrie versucht natürlich diesem Bedürfnis zu entsprechen und uns auch einiges an Angeboten darzulegen. Wir haben versucht, anhand von vier Filmtiteln diese Themen so ein bisschen anzugehen. Und es soll nicht darum gehen, das irgendwie schlecht zu machen oder abzuwerten, sondern es soll darum gehen, was wird da in den Filmen so an Themen rübergebracht und auch zu schauen, was sagt Gottes Wort dazu. Also so sinngemäß zu schauen, was ist gerade zeitgemäß, was ist en vogue. Und auf der anderen Seite zu schauen, auch was sagt Gottes Wort als zeitunabhängiges Medium gewissermaßen, als zeitlos an Wahrheit, was wird da rübergebracht. Natürlich hat die Bibel auch einen zeitlichen Kontext, aber in der Bibel werden auch ewige Wahrheiten transportiert und darum soll es gehen. Heute das Thema ziemlich beste Freunde. Das ist dieser Film, den ich mir diese Woche nochmal neu angeschaut habe. Und ich muss sagen, das ist ja gar kein Hollywood-Film, das ist nämlich eine französische Produktion, ein französischer Streifen, eine Tragikomödie, die nach einer wahren Begebenheit oder auf einer wahren Begebenheit beruht. Da ist ein Mann gelähmt, sehr vermögend, Philipp heißt er, der nach einem Paragliding-Unfall vom dritten Halswirbel ab komplett gelähmt ist. Und kurze Zeit, bevor diese Szenen so einsetzen, war es auch so, dass seine Frau gestorben ist, also ein ganz tragische Lebensschicksale, die er erlebt hat. Und er lebte mit seinen Hausangestellten, er hatte einige Diener, kann man so sagen, oder ein Gärtner und eine Hausfrau und alles mögliche hatte. Mit denen hat er dann in einem Vorort von Paris gelebt. Und er war jetzt auf der Suche nach einem neuen Pfleger. Der Pfleger Dries, ein Senegalese, der als Auswanderer nach Frankreich gekommen war und im Gefängnis gelandet war und eigentlich nur pro forma sich dort beworben hat auf die Stelle als Pfleger. Er hat gedacht, ich hole mir nur eine Unterschrift ab, weil ich brauche drei Unterschriften, dann kann ich zum Sozialamt gehen oder zum Arbeitsamt und sagen, ich habe es versucht. Aber er benimmt sich so daneben in diesem Bewerbungsgespräch, dass der Philippe ihn ganz spannend findet und ihn Probe arbeiten lässt. Und dort begegnen die beiden Männer sich so über die Zeit und sie kommen sich immer näher. Das, was der eine nicht hat, schenkt er dem anderen und es wird immer mehr zu einer Beziehung, zu einer Freundschaft. Sie sind absolut unterschiedlich, was den Kunstgeschmack angeht. Es ist so witzig, wie sie da vor einem Bild stehen und er sagt, da hat jemand Nasenbluten gehabt und dafür zahlt man so viel Geld. Also völliger Kunstbanause. Und er malt dann auch ein Bild und das Bild wird für teures Geld nachher als Kunstwerk verkauft. Also da kann man sich nur schief lachen, auch so. Oder der Musikgeschmack, total unterschiedlich. Der eine steht auf klassische Musik und der andere steht eher auf so, ja, ich weiß auch nicht genau, wie man es einordnet, aber eben komplett andere. Und es ist halt einfach eine Hommage an das Leben, wie es eine Zeitung genannt hat. Eine Festschrift an die Freundschaft, eine Ode an das Leben, wenn man sich diesen Film anschaut. Ich finde, dass er zu Recht einer der besten Tragikomödien ist, die ich in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe bei diesem Film, als ich ihn mir erneut anschaute, gedacht, wow, was für eine verändernde Kraft hat Freundschaft? Was kann das im Leben von Menschen bewirken, wenn man einen guten Freund hat? Und wie ist das in deinem Leben? Hast du eine Freundin oder einen wirklich guten Freund? Was macht das eigentlich aus, Freundschaft zu erleben? Und wieso gibt es manchmal Menschen, die ganz verzweifelt einfach einen Freund brauchen, aber sie finden keinen? Was machen sie denn falsch? Wie kann ich eventuell meine Perspektive bei diesem Thema korrigieren, damit ich erlebe, wie ich selber ein Freund werden kann, wie ich das erleben kann und auch, wie ich das weitergeben kann? Da wollen wir uns jetzt einen Text aus der Heiligen Schrift anschauen, aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, dem Johannesevangelium, wo Jesus zu seinen Jüngern spricht. Kurz vor seiner Hinrichtung hat er sie nochmal alle beieinander und spricht zu ihnen diese schönen Worte. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, was immer ihr in meinem Namen bittet. Ich habe vorhin jemanden aus dem Iran gesehen, deswegen lasse ich es noch kurz stehen. Ich weiß nicht, ob er noch da ist, aber so viel Zeit muss sein. Punkt. Ich gebe euch das Gebot, einander zu lieben, sagt Jesus abschließend. Soweit Gottes Wort. In diesem Text stecken mehrere Themen, wo man jetzt einsteigen könnte. Das ist das Thema Erwählung. Das, was Lutheraner und Calvinisten oder Calvinisten auseinanderhält, wo es um den Streit der Erwählung geht. Oder das Thema Frucht bringen. Wenn ihr zusammen in meinem Namen etwas bittet, wo es um das Thema Gebetserhörung geht, dann soll da etwas bei rauskommen. Aber ich möchte den Schwerpunkt auf dem Thema Freundschaft zwischen Jesus und seinen Nachfolgern legen und auch dem, was daraus dann entspringen soll. Jesus spricht hier zu einer Gruppe von Menschen, die absolut unterschiedlich ist. Da ist auf der einen Seite ein römischer Angestellter, kann man so sagen, die Zöllner. Das waren die Leute, die für das römische Reich, für das römische Imperium die Steuern eingezogen haben und sich auch ordentlichen Kuchen selber in die Tasche gesteckt haben. Das waren die Leute, die waren absolut verhasst in der jüdischen Gesellschaft. Und auf der anderen Seite gab es die Zeloten. Die gehörten auch zum Jüngerkreis von Jesus. Das waren die Leute, die wollten die Römer am liebsten mit Waffengewalt aus dem Land jagen. Die haben Terroranschläge geplant. Also da sitzen auf der einen Seite die einen Extrem, nämlich die Römer, und auf der anderen Seite die Terroristen, sitzen bei Jesus in seinem Team. Da sitzen Männer und Frauen in dem erweiterten Kreis, wenn man an die 72 denkt, wo auch diese Unterscheidung nicht mehr wichtig war. In der damaligen Gesellschaft haben Männer und Frauen nicht so gemeinschaftlich Dinge zusammengetan. Und Jesus hat diese Menschen vor Augen. Er setzt hier einen Standard für Freundschaft. Er sagt, ich gebiete euch, einander genauso zu lieben, wie ich euch geliebt habe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben gibt für seine Freunde. In solcher Liebe finden alle Gebote Jesu ihre Mitte und ihre Bewährungsprobe. Sie ist ein Zeichen wahrer Jüngerschaft. Also die Frage, ob ich Jünger Jesu bin oder nicht, wird an diesem Punkt, nämlich der Liebe zu meinen Schwestern und Brüdern, wirklich zum Fokus. Da kommt es drauf an. Und was Jesus hier andeutet, ist so etwas auch, wo er seinen Jüngern deutlich macht, wo seid ihr eigentlich festgemacht? So wie ich euch liebe, so seid auch ihr geliebt. Ich habe mal dieses Bild einer Kette, einer ganz starken Ankerkette mitgebracht. Und so stelle ich mir das vor. Jesus hatte vorher einige Verse vorher in Vers 9 hatte er gesagt, wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Und dann sagt er hier, also ich gebiete euch einander genauso zu lieben, wie ich euch liebe. Dieses Wie. Also da ist eine Kette von Liebe. Der Vater liebt den Sohn und der Sohn liebt dich und mich, lieber Jünger. Das heißt, du bist gehalten in der Ewigkeit, am Thron Gottes gewissermaßen fest verwurzelt. Das ist das Angebot, was Jesus deinen Jüngern macht. Bitte, liebe Jünger, versteht das doch. Das ist euer neuer Stand. Das ist euer Status. Du bist genauso geliebt wie ich vom Vater und diese Liebe gebe ich weiter an dich, weil es die gleiche Liebe ist. Du bist hineingenommen in diese ewige Liebe. Wir sind gehalten durch Christus beim Vater. Diese Beziehung besteht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das gab es, bevor es die Welt gab, hat der Vater und der Sohn und der Heilige Geist haben schon diese Beziehung zueinander gehabt. Und darum kann der Apostel Paulus auch sagen, lieber Christ, was kann dich jetzt noch von Gottes Liebe scheiden? Was kann dich noch von Gottes Liebe trennen? In Römer 8 sagt er das so wunderbar, zählt er ganz viele negative Dinge auf. Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Gefahr oder Schwert. Alles Dinge, die schon Beziehungen zertrennen können. Wo man Angst haben könnte, rein menschlich gesehen. Aber er sagt dann, wir überwinden weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist der Grund, warum wir als Christen diesen Status wissen müssen. Auf dem können wir sicher stehen. Und dann geht es weiter in Vers 14 und 15, wo er das dann deutlich macht, wenn er das verstärkt, indem er einen Vergleich aus der Gesellschaft nimmt. Wo er dann sagt, ihr seid nicht mehr Sklaven und Diener. Das griechische Wort doulos. Selbst das wäre ja eigentlich schon ein Ehrentitel im Reich Gottes, zu sagen, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Paulus sagt das auch unter anderem im Römerbrief, Römer 1, Vers 1, sagt er, ich bin Sklave Jesu Christi. Die ersten Christen haben das häufig gesagt, haben sich ausgegeben als die Sklaven Gottes oder die Diener Gottes. Sie haben Jesus Kyrios genannt. Das bedeutet der Herr. Sie haben damit ausgedrückt, er ist derjenige, der das Sagen in meinem Leben hat. Und wenn jemand als Christ in der damaligen Zeit gesagt hat, Christus ist der Kyrios, hat er damit gesagt, der Kaiser ist es nicht. Wir unterstehen nicht dem Kaiser in der Weise, dass er absolute Herrschaftsansprüche auf mein Leben hat. Ja, er ist staatliche Gewalt. Und das haben die römischen Kaiser von sich in Anspruch genommen. Gesagt, wir sind Gott gleich. Und dann kommt dieser Jesus, der in der damaligen Gesellschaft dann eben als Kyrios bezeichnet wurde, als Herr. Und das ist schon ein Ehrentitel. Wir dürfen Gott dienen. Aber Jesus sagt, dabei bleibt's nicht. Ihr seid jetzt auch Freunde. Philos. Das ist eine ganz neue Perspektive, die hier in den Mittelpunkt gerückt wird. Eine exklusive Stellung. Und an dieser Stelle lohnt es sich, eine kurze Tiefenbohrung zu machen bei diesem Begriff. Wenn im Griechischen das Wort Liebe besteht, dann gibt es dafür vier Bezeichnungen. Das eine ist Agape, das meint diese göttliche Liebe, die geistliche Liebe. Das andere ist Storge, das meint die Liebe zu Familienmitgliedern untereinander. Zum Beispiel die Liebe der Mutter zu ihrem Kind oder der vom Enkelkind zur Großmutter. Das ist also die Liebe, die da gemeint ist. Und dann gibt es noch Eros, erotische Liebe, diese leidenschaftliche, dieses brennende Liebe, wo man den anderen begehrt, meistens im sexuellen Bereich. C.S. Lewis sagt so schön, keiner von uns wäre ohne Eros gezeugt worden oder ohne Zuneigung aufgezogen worden. Also das ist da eher so dieses Brennen und wo man rote Ohren bekommt und Herzklopfen und Schweiß auf der Spiel und weiter. Ihr könnt jetzt das, aber ich will euch da weitere Details ersparen. Aber Philos, diese freundschaftliche Liebe, das ist eine sehr vernachlässigte Form der Liebe. Warum? C.S. Lewis hat diesen Aspekt sehr schön in seinem Buch, Was man Liebe nennt, beschrieben. Er sagt da gewissermaßen, viele erleben diese Form der Liebe gar nicht mehr heutzutage. Wir können zur Not auch ohne diese Form der Liebe leben. Also man kann ohne Freunde durchs Leben kommen zur Not. Er schreibt, Freundschaft ist die am wenigsten natürliche Liebe. Sie hat am wenigsten mit unseren Instinkten, unseren organischen oder biologischen Strukturen, unserem Herdentrieb zu tun. Sie ist nicht notwendig. Sie macht unsere Nerven kaum zu schaffen. Das finde ich süß, wie er schreibt. Unsere Nerven macht das kaum zu schaffen. Wenn man Eros erlebt, also diese erotische Liebe, dann ist man total und dann, also dann sind die Nerven ganz schön beteiligt. Sie verschlägt uns nicht die Stimme. Sie bereitet dir kein Herzklopfen. Sie lässt dich nicht erröten oder erblassen. Wenn sich Leute, die von Eros oder Storge getrieben sind, begegnen, dann stehen sie sich gewissermaßen gegenüber. Sie schauen sich an, sie sind versunken ineinander und reden nur über ihre Liebe und über ihre gegenseitigen Empfindungen. Freunde dagegen stehen einfach nebeneinander und schauen gemeinsam in eine Richtung, haben ein gemeinsames Projekt. Und hier stimmt genau der Satz aus dem Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry, der gesagt hat, Liebe besteht nicht darin, dass man einander anschaut, sondern dass man gemeinsam in eine Richtung schaut. Bei Freunden stimmt das. In der erotischen Liebe stimmt das nicht. Die Liebe, von der Jesus hier spricht, hat also keine Energie aus dem biologischen, aus dem biochemischen oder wie auch immer, sondern sie ist absichtlich. Jesus spricht hier von dieser absichtlichen Freundschaft, wo er sagt, das hat den Ausdruck, dass ich mein Leben für dich gebe. Da ist einfach dieses Angebot da, ich will mit dir mein Leben teilen und ich will sogar mein Leben für dich geben. Die Freundschaft ist eine absichtliche Form der Liebe, sie kommt nicht aus sich selbst heraus. Dafür muss ich mich entscheiden. Jesus macht diese Entscheidung an der unüberbietbaren Form der Selbsthingabe deutlich. Das macht Freundschaft in diesem Bild aus. Dieses Verständnis von Freundschaft hat ihren Ursprung im christlichen Glauben überhaupt. Den Ursprung in dem Gottesbild, das im christlichen Glauben elementar ist, nämlich. In asiatischen Religionen zum Beispiel gibt es einen Glauben an einen unpersönlichen Gott. Wenn man Glück hat, in einigen Bereichen der asiatischen Religionen kommt man irgendwann im Nirvana an, im Nichts. Oder da gibt es ganz, ganz viele Götter, aber nicht diese persönliche Beziehung zu Gott. Im Islam zum Beispiel glaubt man an einen Gott. Da darf man nicht sagen, dass es drei Götter gibt. Das wäre eine Todsünde. Das ist auch der Vorwurf, den die Menschen dieser Glaubensrichtung uns Christen machen. Dass sie sagen, es ist eine Todsünde. Ihr könnt das nicht sagen. Es gibt nur einen Gott und er hat keinen Sohn. Er ist nicht geschaffen und so weiter. Das ist halt deren Gottesbild. Als Christen glauben wir aber an den einen Gott in drei Personen. Vater, Sohn und Heiliger Geist. So existiert der Gott, an den wir Christen glauben. Weißt du, was das heißt? Das ist vielleicht schwer zu verstehen und man fragt sich auch, wie soll man das denken? Aber es heißt auf jeden Fall das, nämlich Gott ist eine Freundschaft. Zwischen Gott besteht eine Beziehung der Freundschaft. Bevor irgendetwas auf dieser Erde entstand, bevor irgendetwas geschaffen wurde, gab es Freundschaft zwischen Gott selbst. Zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wenn wir zum Beispiel in das Buch Genesis schauen, 1. Mose, wo es um den Schöpfungsbericht geht, da wird beschrieben, wie Gott Adam geschaffen hat. Adam heißt nichts anderes als Mensch. Und Adam war allein. Und das war nicht gut. Warum? Ganz einfach, weil er gottähnlich war. Adam war nicht einsam, weil er nicht perfekt war. Adam war einsam, weil er perfekt war. Adam war nicht einsam, weil er nicht perfekt war. Adam war einsam, weil er perfekt war. Adam funktionierte nämlich genauso wie der Schöpfer selbst. Er war nicht dafür gemacht, in sich selbst allein glücklich zu sein. Und das ist ja häufig das Problem von uns Menschen heutzutage, dass wir versuchen, Glück in uns selbst zu finden, wo es nur noch um uns selbst geht und wir die Beziehung zum Nächsten verlieren. In der Extremform, wie es Augustinus ausdrückt, die Form, wo er Sünde beschreibt, als dieser Seinszustand, wo man nur noch in sich selbst verkrümmt ist, wo es nur noch um mich selbst geht. Jesus macht hier etwas anderes deutlich. Er sagt, was Jesus hier vollzieht, ist, dass er seine Jünger auf diese neue Beziehungsebene hebt und sagt, ihr seid Freunde. Ihr seid rausgerissen, egal aus welcher Isolation. Ob du nun in der Isolation A steckst, dass du, keine Ahnung, was Zöllner bist und alleine an deinem Zollhäuschen sitzt und weißt, alle Leute wollen mit dir nichts mehr zu tun haben. Oder ob du in deiner Isolation drin steckst und sagst, alle anderen sind doof und ich bin der Terrorist und muss sie alle platt machen. Ich reiß euch alle raus. Stell euch hinein in eine Beziehung zu Gott, dem Vater. Nicht als Sklaven, sondern als Freunde. Und wenn ihr das alle miteinander seid, ja, was hindert euch denn dann noch, euch einander zu lieben? Was hindert euch denn noch, diese Welt umzudrehen, auf den Kopf zu stellen mit dieser Liebe? Die Menschen sind per se nicht dazu gemacht, Sklaven und Diener zu sein. Sie sind in den höchsten Stand versetzt worden, den ein Mensch sein kann, Freund Gottes. Diese Perspektive ist also absolut wichtig. Das Erkennen meiner selbst, wer bin ich selbst? Ich bin als Ebenbild Gottes geschaffen. Und jeder andere Mensch auch. Jeder andere Mensch auch. Martin Buber, ein jüdischer Theologe und Philosoph, hat das schön in der Ich-Du-Beziehung beschrieben. Wenn ich mein Gegenüber als Ebenbild Gottes sehe, dann begegne ich ihm immer mit Würde und Wertschätzung. Immer. Es bedeutet, dass ich den anderen anerkenne als ein von mir einzigartiges, aber getrenntes Wesen. Mit einer eigenen Existenz. Und dass ich ihn von dieser Verschiedenheit von mir aus achte, liebe und wertschätze. Du musst nicht genauso sein wie ich. Und trotzdem liebe und wertschätze ich dich. Warum? Weil du irgendwas Gutes getan hast? Musst du gar nicht sein. Du bist Ebenbild Gottes. Martin Buber sagt, dass wir das leider manchmal aus dem Blick verlieren. Und dann behandeln wir Menschen nicht mehr als du, auf Augenhöhe. Sondern wir behandeln Menschen als es, als ein Objekt, über das wir dann reden, auf das wir herabschauen oder zu dem wir hochschauen. Ist nicht mehr diese Ich-Du-Beziehung. Ein Mensch wird zum Objekt, wird zum Mittel, zum Zweck. Da hat jemand eine andere Hautfarbe oder vertritt eine andere theologische Meinung. Da hat jemand eine andere politische Ansicht oder einen anderen Glauben. Da denkt man aufgrund der eigenen sozialen Stellung schlecht über andere aus der niedrigeren Kaste. Diese Freundschaft, die in der Lebenshingabe Jesu ihren unüberbietbaren Ausdruck findet, ist nicht einfach ein Ideal, was Jesus seinen Jüngern hier vor Augen führt. Er sagt, das soll nicht mehr sein. Das soll nicht mehr sein, dass ihr so übereinander denkt. Ich möchte, dass ihr einander liebt, dass ihr einander ich und du begegnet und zusammen diese Ebenbildlichkeit Gottes feiert. Dazu seid ihr geschaffen. Das ist ein Beispiel, was er uns gibt. Ich gebe sogar mein Leben für dich. Dieser Gedanke wird nachher auch im ersten Johannesbrief ausgedrückt, wo Johannes dann später schreibt, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns hingab. So müssen auch wir für die Brüder das Leben hingeben. Merkt ihr, das ist keine Sache nur für dich selbst. Das hat immer eine Folge. Weil Christus uns so sehr geliebt hat, ist die Folge, dass wir auch andere lieben dürfen. Aber nicht als Befehl, der aus menschlicher Kraft zu leisten ist, sondern weil das Herz gefüllt ist mit dieser Liebe Gottes. Die freundschaftliche Liebe, dieses Philos, was hier im Griechischen steht, wenn sie von Jesus kommt, sie prägt mein Wesen, meinen Charakter und ich werde immer mehr bereit, mein Leben auch hinzugeben. Es ist auch deutlich in diesem Text, dass es eben keine gewöhnliche Freundschaft ist, so wie zwischen zwei Menschen. Das wäre nämlich komisch, wenn ich zu jemandem sagen würde, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Den möchte ich mal erleben in meinem normalen Freundeskreis, zu dem ich sage, du bist nur mein Freund, wenn du tust, was ich sage. Hier geht es um viel mehr als normale menschliche Freundschaft. Hier geht es um Erwählung, um Freund Gottes zu sein. Das gab es im Alten Testament, im jüdischen Kontext damals, nur von zwei Menschen, von denen das so prominent gesagt wurde, nämlich von Mose und von Abraham, den Urvätern des jüdischen Glaubens. Die waren Freunde Gottes. Das war damals im Alten Testament eine absolute Ausnahme, ein Freund Gottes genannt zu werden. Und hier im Neuen Testament sagt Jesus, ihr alle seid jetzt meine Freunde und damit seid ihr Freunde Gottes. Die Voraussetzung dafür, in dieser Freundschaft zu leben, ist Treue und Gehorsam Jesus gegenüber. Das ist die angemessene Antwort auf diese erlebte Liebe. Freundschaft mit Jesus ist eben entsprechend, wie ich das gerade sagte schon, Freundschaft mit dem Vater und mit dem Heiligen Geist. Wir sind mit hineingenommen in diese ewige Liebesbeziehung, die zwischen Gott besteht. In dem Film Ziemlich beste Freunde wird auf wunderbare Weise etwas beschrieben, was Freundschaft eben auch ausmacht. Da treffen sich zwei Menschen und sie teilen das Leben. Der eine ist reich, schwerst behindert und der andere arm und körperlich gesund. Der eine schenkt dem anderen das, was der andere nicht hat. Die beiden färben gewissermaßen aufeinander ab. Da gibt es diesen witzigen Dialog, wo Dries, der Pfleger, dann sagt, ich bin doch so etwas wie Arme und Beine für Sie. Dann sagt Philipp, der mit der Behinderung, ja, das ist klar. Dann sagt Dries wiederum, schön, dann hätte ich jetzt große Lust, für Sie die Hände einzusetzen und ihr eine zu kleben. Da steht seine Tochter vor ihm, da möchte ihm am liebsten eine kleben. Sie können ja das jetzt nicht selber machen, außer sie zu überfahren. Dieses Abfärben, aufeinander abfärben und zu merken, ey, eigentlich möchte ich das für dich tun, was du jetzt tun möchtest. Das kommt darüber, wenn Freunde miteinander unterwegs sind. Und das ist bei Jesus genauso. Aber es geht auch weit darüber hinaus. Jesus sagt nämlich, dass diese Freundschaft noch stärker ist, dass ich sogar bereit bin, mein Leben zu lassen. Wenn du so geliebt bist, dann kannst du auch lieben. Für einen Christen ist diese Freundschaft also das absolut existenziell Wichtigste. Das ist die Herausforderung zu sagen, ich will mich in erster Linie von Jesus prägen lassen, von ihm und von seiner Freundschaft leben. Wenn irgendjemand ein Freund ist in deinem Leben, der nicht gut drauf ist, dann kann es auch sein, dass das auf dich abfärbt. Dass diese negativen Charaktereigenschaften auf dich abfärben. Da gibt es ja diesen Satz, zeig mir deine Freunde und ich sag mir, wer du bist. Es gibt eben diese Menschen, die ungesund sind für das Leben. Sie wären nicht bereit, dein Leben für dich herzugeben. Sprüche 18, Vers 24 heißt, manche sogenannten Freunde richten sich gegenseitig zugrunde. Doch ein wahrer Freund ist treuer als ein Bruder. Also die Einladung, Freundschaft mit Jesus zu feiern und sich von ihm prägen zu lassen, das ist die positive Seite, die Gottes Wort uns da anbietet. Wenn wir dann nochmal ins Alte Testament hineinschauen, da gab es einige hundert Jahre vor Jesus einen sehr bekannten König in Israel, das war Salomo, der hat einen Negativkatalog uns mitgegeben in den Sprüchen. Es gibt auch andere Stellen, wo darüber etwas gesagt wird, aber ich habe jetzt einfach mal die Sprüche rausgenommen, Sprüche 6. Da heißt es, 6 Dinge sind es, die der Herr hasst und 7, die er verabscheut. Einen stolzen Blick, eine lügnerische Zunge, Hände, die unschuldiges Blut vergießen, ein Herz, das böse Pläne schmiedet, Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun, einen falschen Zeugen, der Lügen verbreitet und einen Menschen, der Uneinigkeit unter Brüdern sieht. Jemand, der stolz ist, der schaut arrogant auf andere herab, unabhängig von allem anderen, unabhängig vor Gott, vor allen Dingen. Stolz zerstört Beziehungen zwischen Menschen und auch besonders die Beziehung zu Gott. Das ist eine hoch ansteckende Seuche. Gott stellt sich dem Stolzen entgegen, heißt es in der Heiligen Schrift, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Unehrliche Menschen, das sind die Menschen, die es mit der Ehrlichkeit nicht so ganz genau nehmen, die auch mal eine Notlüge benutzen oder auch maßlos übertreiben, Menschen, die Geschichten interessanter machen, als sie eigentlich waren und so weiter und so fort. Böswillige Menschen, das Dritte, die unschuldiges Blut vergießen, die ihre Machtposition ausnutzen, um andere Menschen zu unterdrücken. Viertens, die Menschen, die im Herzen böse Pläne schmieden. Also die in ihren Gedanken schon anfangen, etwas zu planen, wie sie andere Menschen Schaden zufügen können. Füße, die darauf aus sind, Unrecht zu tun. Also hier ist gemeint, die Bereitschaft, das Böse, das Unrecht auch dann in die Tat umzusetzen. Menschen, die falsche Zeugen, einen falschen Zeugen der Lüge verbreitet, also jemand, der mit Klatsch und Tratsch agiert und letztlich jemanden, der Uneinigkeit unter Brüdern sät, der einen Spaltpilz in sich trägt, Jemand, der immer in wir und ihr denkt. Eine ganz gefährliche Charaktereigenschaft. Salomo hat hier in den Sprüchen im Alten Testament uns quasi so eine Negativliste, so einen Negativkatalog vor Augen gehalten. Und ich weiß, dass es historisch nicht möglich ist, aber wenn er Jesus gesehen hätte, wie Jesus war, und er diesen Katalog uns vor Augen gemalt hätte, hätte er gesagt, all diese negativen Charaktereigenschaften findet man bei diesem Jesus, bei diesem Mensch nicht. Er ist genau das Gegenteil. Dieser Jesus, der ist von Herzen demütig. Er ist ehrlich. Er vergießt nicht das Blut von Unschuldigen. Er bietet sogar sein eigenes Leben an, sein eigenes Blut an. Er schmiedet nicht böse Pläne, sondern hat Pläne des Friedens. Er verbreitet keine Lügen. Er ist selbst die Wahrheit. Er bringt keine Uneinigkeit. In ihm ist überhaupt Einheit erst möglich. Wenn wir so dazu die Zusammenfassung uns anschauen, dann würde ich sagen, dass die Heilige Schrift uns sagt, such Gemeinschaft mit deinem Freund, mit Jesus und lass dich von ihm prägen. Das macht dich fähig, auch so ein Freund zu werden für andere. Wir haben in einigen Wochen eine Predigtreihe geplant, in der ihr herzlich eingeladen seid, Menschen mit diesem Gott in Kontakt zu bringen. Da, wo ihr sagt, ich habe diesen Freund oder diese Freundin oder diesen Nachbarn, den ich total lieb habe, aber der ist mit diesem Jesus noch nicht in Kontakt. Für den ist Jesus noch nicht der Freund. Da haben wir eine Predigtreihe geplant. Ist da jemand? Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann zeig dich mir. Dazu gibt es auch ein Buch, was wir am Büchertisch, in der Bücherkiste da anbieten, was du Menschen anbieten kannst, also kannst du kaufen, kannst es deinen Freunden schenken und sie können während dieser Predigtreihe herzlich gerne einfach mit in den Gottesdienst kommen oder kannst mit deinen Freunden über Jesus ins Gespräch kommen. Es sind ganz viele Herausforderungen in diesem Buch von einem Pastor aus Amerika, den wir sehr schätzen im Leitungskreis, Dave Ferguson, wo es einfach darum geht, Menschen mit diesem Jesus in Kontakt zu bringen, dass sie auch diese Freundschaft mit diesem Gott leben und erleben können. Die Predigtreihe wird im Oktober starten. Das Buch stelle ich hier vorne mal hin und wer möchte, kann auch das kaufen und vielleicht einem Freund schenken, wenn du da jemanden auf dem Herzen hast und ihn dann auch während dieser Predigtreihe mitbringen. Wir werden da viele dieser Themen auch dann anreißen, wie man mit Jesus Freundschaft leben kann. Ich möchte diese Predigt beenden mit einem Beispiel, das ich von Tony Campolo gehört habe. Tony Campolo ist ein amerikanischer Pastor und Professor für Soziologie, der, von dem ich immer wieder gerne Predigten gehört habe. Und er hat eine Geschichte mal weitergegeben, die mich zu diesem Thema sehr bewegt, an die ich erinnert wurde in der Vorbereitung, die ich euch auch gerne noch zum Besten geben möchte. Das ist die Geschichte von einem Prediger, der am Bahnhof Victoria Station in London in die U-Bahn eingestiegen ist. Und ihm gegenüber saßen zwei Männer, beide so Ende 30. Und etwa 10 Minuten, nachdem die Bahn losgefahren ist, hatte einer von diesen beiden einen epileptischen Anfall. Er verdrehte die Augen und zitterte am ganzen Leib. Dann rutschte er von der Bank runter und wälzte sich in heftigen Krämpfen auf dem Boden. Es war erschreckend anzusehen. Sein Freund zog den zitternden Mann hoch und hob ihn wieder auf den Sitz. Dann zog er seine Jacke aus und legte sie ihm wie eine Decke um. Er rollte eine Zeitung zusammen und steckte sie ihm zwischen die Zähne, damit er sich nicht auf die Zunge biss. Dann tupfte er ihm liebevoll die Schweißperlen von der Stirn. Nach wenigen Minuten war der Krampfanfall vorüber, ebenso abrupt, wie er gekommen war, und der Mann fiel in einen tiefen Schlaf. Nun wandte sich sein Freund an den Prediger und sagte, Sie müssen mich entschuldigen. Diese epileptischen Anfälle sind zwar selten, aber man weiß nie, wann sie zuschlagen. Er machte eine Pause. Wir waren zusammen in Vietnam, fuhr er dann fort. Wir wurden beide verwundet. Ich habe ein Bein verloren. Das hier ist eine Prothese, sagte er und deutete auf sein rechtes Bein. Ich habe gelernt, damit mich zu arrangieren. Mein Freund wurde durch eine Handgranate der halbe Brustkorb weggesprengt. Überall steckten die Splitter drin und jede Bewegung verursachte ungeheure Schmerzen. Der Hubschrauber, der uns rausholen sollte, wurde von einer feindlichen Rakete getroffen. Als wir die Explosion sahen, wussten wir, dass keine Hoffnung auf Rettung mehr bestand. In dieser Situation nahm mein Freund all seine Kräfte zusammen und stand auf. Bei jeder Bewegung schrie er vor Schmerzen, aber irgendwie kam er auf die Beine. Dann ergriff er mein Hemd und zerrte mich durch den Dschungel. Ich versuchte ihm klarzumachen, dass, wenn überhaupt, er nur allein eine Chance hätte. Ich werde nie vergessen, wie er sagte: Jack, wenn du hier in diesem Dschungel umkommst, dann sterbe ich mit dir zusammen. Ich habe keine Ahnung, wie er es geschafft hat, aber irgendwie hat er mich Meter für Meter mit zusammengebissenen Zähnen durchgebracht. Er hat mir das Leben gerettet. Vor etwa einem Jahr hörte ich dann von seiner Krankheit und davon, dass er jemanden brauche, der immer bei ihm ist. Und so habe ich mich dann entschlossen, meine Eigentumswohnung zu verkaufen. In New York habe mein Auto auch verkauft und bin hierher gezogen, um für ihn da zu sein. Das ist unsere Geschichte. Ich hoffe, Sie haben Verständnis. Aber bitte, erwiderte der Prediger, Sie brauchen sich doch nicht zu entschuldigen. Ich bin Prediger und eine ergreifende Geschichte kommt mir immer gelegen. Das ist eine der schönsten Geschichten, die ich seit langem gehört habe. Der Mann im Sitz gegenüber sagte, das ist aber doch eigentlich gar nicht so Außergewöhnliches. Nach allem, was er für mich getan hat, gibt es nichts, was ich nicht für ihn tun würde. Das ist das, was Jesus für uns Jünger getan hat. Das ist vielleicht eine tragische Geschichte, vielleicht auch etwas theatralisch, mag auch sein, aber sie führt mir immer wieder vor Augen, was Gott bereit war, diese Freundschaft zu kosten, was es ihn gekostet hat. Diese Haltung, nach allem, was Jesus für mich getan hat, gibt es nichts, was ich nicht für ihn tun würde. Das ist Freundschaft. Das ist eine Freundschaft, die Gott alles gekostet hat. Liebe Gemeinde, steht bitte auf.